Thema von meinem Vortrag heute ist, wie wir schon gelesen haben, hat Darwin recht? Der Vortrag ist in mehrere Teile gegliedert, also ich fange mit einer Einleitung an. Dann gehe ich auf die Frage ein, prinzipiell mal, was ist Wissenschaft und was ist eine Theorie überhaupt? Dann werde ich kurz erklären die Evolutionsvorstellung à la Lamarck. Dann der vierte Punkt ist dann Evolution contra Variation. Der fünfte Punkt, Ähnlichkeiten, rudimentäre Organe und das sogenannte biogenetische Grundgesetz. Dann der Fossilienbericht. Dann die Komplexität und Information im Erbgut und zum Schluss Weltbilder und ihre Folgen. Das ist ein ziemlich umfangreiches Programm, aber mit der Pause, glaube ich, kommen wir ganz gut durch. Ja, wenn sich jetzt der Vater mit dem Sohn unterhält, in den meisten Fällen wird es dann vielleicht so ein Dialog so ausschauen, wie wir hier in diesem Comic hier sehen. Papa, ist das alles durch Zufall entstanden? Und der Papa sagt, nicht alles, Junge, die Katze schon, aber der Stuhl natürlich nicht. Das ist also eigentlich die übliche Vorstellung. Das, was der Mensch macht, das ist natürlich hergestellt vom Menschen, aber die Dinge, die uns, die lebenden Dinge, das sagt die Evolutionstheorie, da war der Zufall am Werk. Jetzt, das ist tatsächlich so, dass ein Großteil der Leute ja an Evolution glauben. Das ist jetzt hier eine Umfrage in Deutschland, in Österreich weiß ich jetzt momentan nicht, aber ich denke mal, dass es ähnliche Prozentzahlen sind. Zwar auch schon aus dem Jahr 2002, aber ich denke immer noch gültig im Wesentlichen. Also es glauben 46% in Deutschland an Evolution, 20% an theistische Evolution. Das ist ein Kompromiss zwischen Evolution und Schöpfung. Und 18% an Schöpfung und 16% ungefähr sagen, sie wissen es nicht. Also wenn man das zusammenfasst, ungefähr 66%, also zwei Drittel, glauben, dass die Welt durch Evolution entstanden ist. Die Professorin Eugenie Scott ist eine ganz bekannte Anthropologin, also eine Forscherin, die die Menschheitsgeschichte untersucht und die vertritt die Evolutionstheorie. Und ich möchte dazu sagen, also alle Zitate, die ich im Folgenden bringe, sind von Vertretern der Evolutionstheorie. Also sie sagt jetzt Folgendes: Würde man sich in Grund- und weiterführenden Schulen kritisch mit der Frage Schöpfung und Evolution auseinandersetzen, würde man die Schüler ziemlich sicher mit Hinblick auf Evolution verunsichern und könnte sie dazu bringen, eines der großen Themen der Wissenschaft abzulehnen. Also sie sagt im Prinzip, man soll es besser nicht in der Schule diskutieren, dann könnten ja die Schüler ins Zweifel kommen, ob Evolution stimmt. Und genau das möchte ich aber heute Abend tun. Ich möchte dieses Thema diskutieren. Was ist eigentlich Wissenschaft? Was ist eine Theorie? Also hier hat man den Isaac Newton, man erzählt sich, dass er das Gravitationsgesetz entdeckt hat, indem er unter einem Apfelbaum saß und es fiel ihm dann der Apfel auf den Kopf. Und so sei das dann angeblich passiert. Und dann hätte er also das bekannte Gravitationsgesetz aufgestellt. Tatsache ist, dass Wissenschaft, also Naturwissenschaften insbesondere, da wo ich zu Hause bin, sich immer mit Experimenten befassen. Das heißt, das sind Dinge, die man wiederholen kann, die man immer wieder ausführen kann. Wie hier zum Beispiel der Basketballspieler, der hier einfach den Ball reinwirft in den Korb und eine Wurfparabel hier zum Sehen ist. Und die folgt einer bestimmten mathematischen Formel und das kann man immer wiederholen und das wird immer die gleiche Kurve geben. Im Gegensatz dazu gibt es aber noch, und das ist nicht so bekannt, eine zweite Art von Wissenschaften, das sind die sogenannten historischen Wissenschaften. Also das sind diejenigen, wie hier der Sherlock Holmes, die irgendwelche Spuren untersuchen und irgendwelche Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, versuchen zu rekonstruieren. Da handelt es sich um Dinge, die nicht wiederholbar sind, die man nicht wiederholen kann, weil die einmal in der Vergangenheit passiert sind. Und so gibt es eben zwei Arten von Wissenschaften, die historischen Wissenschaften und die experimentellen. Wie gesagt, die experimentellen, Autos, Handys, Computer, Flugzeuge, das sind alles Dinge, die wir alle kennen, die kann man auch ausprobieren, meistens funktionieren sie. Aber wenn wir über das Thema Schöpfung und Evolution reden, dann reden wir vor allen Dingen über die historischen Wissenschaften, weil wir ja da über etwas sprechen, was in der Vergangenheit passiert ist und wo kein Mensch Zeuge war, wo keiner dabei war, das keiner gesehen hat. Das heißt, man kann nur die Dinge, die man heutzutage vorliegen hat, kann man untersuchen und daraus versuchen, Rückschlüsse zu ziehen. Aber es ist keine gleichwertige Wissenschaft wie die experimentellen Wissenschaften. Der Professor Jack Horner, das ist ein ganz bekannter Vertreter der Evolutionstheorie, der sagt Folgendes: Wir können niemals zu harten und beständigen Schlussfolgerungen kommen. Es ist in unserer Zeit leicht, viele Jahre in die Schule zu gehen, ohne jemals zu hören, dass einige Wissenschaften historisch oder ihrem Wesen nach nicht beweiskräftig sind. Also er sagt im Prinzip, die Wissenschaft, die ich betreibe, die ist eigentlich gar nicht beweiskräftig. Der Mann ist ehrlich, der gibt es also wirklich zu, wie es ist. Er weiß genau, die Forschung, die er betreibt, die hat nicht den gleichen Stellenwert wie die experimentellen Wissenschaften, sondern da wird man nie zu einer endgültigen, klaren Aussage kommen. Das wusste eigentlich auch der Johann Wolfgang von Goethe schon. Wenn man sich mit der Frage befasst, wie kann man die Dinge erklären, muss man ja irgendwie ein Gedankengebäude aufstellen. Und der Goethe hat dazu gesagt, kein Phänomen erklärt sich an und aus sich selbst. Nur viele zusammen überschaut und methodisch geordnet geben zuletzt etwas, das für Theorie gelten könnte. Also schon sehr vorsichtig formuliert. Ja. Also, aber es ist tatsächlich so. Also wenn man jetzt mal nachschaut, Definition von Theorie, könnte man jetzt auch in irgendwelchen Lehrbüchern nachschauen, aber ich habe es einfach als Wikipedia als Quelle angegeben, da können Sie nämlich auch jeder von Ihnen selber leicht nachschauen. Da heißt es, eine Theorie ist ein vereinfachtes Bild eines Ausschnitts aus der Realität, der mit diesem Bild beschrieben und erklärt werden soll, um auf dieser Grundlage möglicherweise Prognosen zu machen und Handlungsempfehlungen zu geben. Jeder Theorie liegen mehr oder weniger deutlich ausformulierte Annahmen zugrunde. Und das ist jetzt was, wenn Sie gar nichts mitnehmen aus dem Vortrag, dann nehmen Sie bloß das mit. Ich hoffe, Sie nehmen mehr mit, aber vielleicht nehmen Sie zumindest das mit, die Sache mit den Annahmen. Das ist nämlich das, was den meisten Leuten nicht bekannt ist. Die Wissenschaft funktioniert ohne Annahmen überhaupt gar nicht. Man denkt, Wissenschaft, das sind Dinge, die sind klar zu beweisen. Aber nein, um eine Theorie aufzustellen, muss ich immer Annahmen reinstecken, in jede Theorie. Eine Theorie, man könnte auch sagen, ist so, wie wenn man eine Brille aufsetzt. Also wie hier zum Beispiel, wo man Knochenfunde macht von Dinosauriern, weiß man jetzt doch nicht genau, wie die gelebt haben. Sicherlich, man kann vielleicht die Zähne finden, manchmal findet sie, manchmal findet man nicht. Aber trotzdem ist die Unsicherheit oft so groß, dass man nicht weiß, war das jetzt ein Pflanzenfresser oder ein Fleischfresser. Also es hängt von der Brille ab, die ich aufhabe, was ich reininterpretiere, was ich reindeute in das, was ich an Material vorliegen habe. Ein ganz offensichtliches Beispiel dafür ist hier diese Altersbestimmung. Beispiel hier, man nehme einen Wasserbehälter. Und stellen Sie sich vor, Sie kommen jetzt gerade dazu, Sie sehen, wie der Hahn noch tropft und Sie finden 10 Liter Wasser in dem Behälter. Pro Stunde haben Sie beobachtet, tropft 1 Liter Wasser in den Behälter. Die Frage, wie lange tropfte der Hahn schon? Jetzt würden Sie wahrscheinlich alle sagen, 10 Stunden. Stopp, sage ich jetzt. Moment. Nur dann, wenn Sie machen damit schon eine ganze Reihe von Annahmen. Die erste Annahme ist die, dass der Hahn immer so getropft hat, wie Sie es jetzt gerade gesehen haben. Das wissen Sie ja gar nicht. Vielleicht hat vorher jemand den Hahn voll aufgedreht und dann wieder kurz zu. Da hat vielleicht 10 Sekunden gedauert und jetzt tropft der Hahn gerade noch. Oder, was Sie auch nicht wissen, zwischendurch könnte ja jemand das Ding halb ausgeleert haben und wieder was reingeschüttet haben und so weiter. Also es gibt einfach gewisse Dinge, die Sie nicht kennen, die Sie reinstecken müssen, Annahmen, die Sie reinstecken müssen. Und ohne diese Annahmen ist die Aufgabe mathematisch unlösbar. Und genauso ist es mit jeder Theorie in der Naturwissenschaft. Ohne Annahmen können Sie in der Regel keine Theorie aufstellen. Das wissen halt die Leute normalerweise nicht. Das wird Ihnen auch im Fernsehen nirgendwo erzählt, sondern werden die wissenschaftlichen Daten einfach präsentiert als Faktum und so sei es dann. Aber über die Annahmen wird nicht gesprochen. Wenn man jetzt also von Evolution und Schöpfung redet, dann muss man sozusagen wirklich von zwei Brillen reden. Evolution sagt, es gibt keinen Schöpfer. Schöpfung geht natürlich vom Schöpfer aus. Evolution sagt, die Dinge haben einen natürlichen Ursprung. Schöpfung sagt, die Dinge haben einen übernatürlichen Ursprung. Evolution sagt, der Zufall spielt eine große Rolle, ist der dominierende Faktor. Schöpfung sagt, es steckt hinter allem ein Plan. Die Evolution sagt, die Naturgesetze bestimmen die Natur und die Schöpfung sagt, Wunder sind möglich. Also man sieht ja schon große Gegensätze in diesen zwei Brillen. Und wenn man jetzt mal die Annahmen im Vergleich sieht, also die Evolutionstheorie, die sagt jetzt im Prinzip Folgendes, also vor 15 Milliarden Jahren hätte es einen Urknall gegeben, vor 10 Milliarden Jahren wären dann die Sterne entstanden, vor 5 Milliarden Jahren unsere Sonne, vor 4,5 Milliarden Jahren wäre unsere Erde ein Feuerball, wäre dann noch geschmolzen gewesen, wäre dann langsam abgekühlt und vor 3,8 Milliarden Jahren wäre dann das Urmeer entstanden und die erste Zelle und dann hätte sich Evolution abgespielt bis zur Gegenwart. Hingegen Schöpfung sagt, dass in den ersten zwei Tagen Gott die Welt schuf als wasserbedeckte Erde. Am dritten Tag schuf er dann das trockene Land mit den Pflanzen. Am vierten das ganze Universum. Am fünften Tag das Meer und die Vögel. Am sechsten das Landlebewesen und den Menschen. Und ein weiteres ganz wichtiges geschichtliches Ereignis ist dann die Sintflut ungefähr 1660 Jahre später. Man sieht jetzt hier schon an diesen zwei Gegenüberstellungen, da kann man keinen Kompromiss schließen. Also das passt nicht zusammen. Eins von beiden muss falsch sein. Es können beide gleichzeitig richtig sein. Gut, das war jetzt mal zur Einleitung. Jetzt möchte ich zum Thema Evolution. Was sagen jetzt die Evolutionstheoretiker? Und da haben sich ja die Leute über Jahrhunderte viele Gedanken gemacht. Und der erste war der Lamarck, der war vor dem Darwin eigentlich, der sich schon Gedanken zur Evolution gemacht hat. Wenn man es genau nimmt, waren es sogar schon die alten Griechen. Aber so weit möchte ich jetzt gar nicht zurückgehen. Aber der Lamarck war der erste moderne Wissenschaftler, der sich mit Evolution befasst hat. Und der Lamarckismus, der sagt jetzt also, das ist also eine Theorie, wonach sich Organismen Eigenschaften erwerben und dann an diese Eigenschaften an ihre Nachkommen vererben können. Also beispielsweise die Giraffe. Also der Lamarckismus geht davon aus, ja, man hat hier zum Beispiel diesen Vorfahren der Giraffe und der wollte jetzt das Futter in den Bäumen erreichen. Ja? Der Hals war aber zu kurz. Okay, dieser Vorfahre hat sich bemüht, sozusagen, da den Baum zu erreichen und durch dieses Bemühen hätte er dann einen längeren Hals bekommen und irgendwann einmal wäre daraus die heutige Giraffe entstanden. Wir wissen heutzutage aus der Forschung, dass das nicht stimmt. Das ist einfach falsch. Also die nachfolgende Generation bekommt keinen längeren Hals, weil sich die vorhergehende besonders anstrengte. Das passiert einfach nicht. Das ist ein Märchen. Genauso gut, was auch nicht passiert, beim Muskeltraining, zum Beispiel wie hier der junge Mann, der hier fleißig trainiert, wenn der jetzt einen Sohn hat, der hat jetzt deswegen auch keine Muskeln. Ja, es sei denn, er trainiert selber. Aber das heißt, die antrainierten Muskeln, die werden nicht weiter vererbt. Oder hier ist ein Soldat, der hat eine Behinderung, der hat also zwei künstliche Beine. Diese wird Gott sei Dank auch nicht weiter vererbt. Das heißt, sein Sohn muss nicht zwangsläufig wieder irgendeine Behinderung haben. Und das ist also vielfach einfach gezeigt, diese Art von Evolution funktioniert einfach nicht. Und das ist ganz wichtig, ich wollte es einfach bloß mal vorneweg sagen, weil das noch manchmal so irgendwo im Hinterkopf bei uns ist, dass so ein Mechanismus vielleicht möglich wäre. Aber die Wissenschaft bestätigt es, dass das gar nicht funktioniert. Gut, Evolution. Der Begriff Evolution bedeutet, dass sich irgendwas entwickelt. Also von evolvieren, also ein lateinisches Wort. Und das ist ein sehr schwammiger Begriff. Und jetzt möchte ich aber hier ein bisschen genaueres erklären, damit wir auch eine klare Vorstellung davon haben. Evolution möchte ich gegenüberstellen zur Variation. Also Evolution, man stellt sich den Stammbaum des Lebens so wie hier vor. Also irgendwann einmal sei also die erste Zelle entstanden und dann wären hier von diesem Baum, werden die verschiedenen Lebewesen abgezweigt, hier die Schwämme und die Wirbeltiere zur linken Seite, zur rechten dann eben die wirbellosen Tiere und auch die Pflanzen. Auf dem Ast links die Fische, dann hätten sich irgendwann die Reptilien und die Säugetiere verzweigt und in dem Ast hier wäre dann der Mensch entstanden. Das ist die übliche Vorstellung dieses Baumes, das ist ein Baum sozusagen mit vielen Ästen, wie sich die Evolutionstheorie eben die Entstehung der Lebewesen vorstellt. Jetzt ist aber die Frage, wurde Evolution schon jemals experimentell, das heißt im Labor beobachtet? Was hat man eigentlich im Labor wirklich beobachtet? Und die Antwort ist ganz einfach die, nein, man hat im Labor nur eine Variation innerhalb vorgegebener Grenzen beobachtet. Und deshalb will ich jetzt gleich mal erklären, was eigentlich beobachtet wurde. Also noch einmal hier, wenn man von Evolution reden, dann fangen wir also hier an mit einem Einzeller. Dann haben wir also hier Weichtiere, die Krebse, dann schon kompliziertere Lebewesen wie ein Fisch, dann die Reptilien, dann die Säugetiere und der Mensch. Also so stellt man sich das vor, dass es praktisch vom Einfacheren zum Komplizierteren sich entwickelt hätte. Und dabei ist aber wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, dass das immer kompliziertere Lebewesen sind mit immer komplizierteren Bauplänen. Im Gegensatz dazu die Variation auf der rechten Seite. Hier hat man einen gemeinsamen Vorfahren aller wolfartigen Tiere, also zum Beispiel ein Fuchs oder ein Pudel hier oder auch ein Wolf. Und die wären also alle aus einem gemeinsamen Vorfahren entstanden. Das ist immer noch die gleiche Tierart auf der rechten Seite. Das ist kein, da ist jetzt keine grundsätzliche neue Art entstanden, sondern nur eine Variation. Überhaupt, wenn wir jetzt über Baupläne reden, ich meine, wenn wir ein Auto vor uns haben, ein Auto wird konstruiert von normalerweise Konstrukteuren, und die, dieser Bauplan, der enthält jede Menge Informationen. Da ist viel Physik, Chemie dahinter. Wie man hier jetzt so den jungen Mann da sieht, der da hier so ein Auto zeichnet, da muss man sich viel dazu überlegen. Da steckt viel Information in diesem Bauplan drin. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass das Thema Information etwas ist, was über Jahrhunderte hinweg in der Evolution vollkommen vernachlässigt worden ist und auch gar nicht verstanden worden ist. Und das ist hier auch ein bekannter Evolutionsbiologe und der hat das Thema recht gut schon verstanden. Und der Professor Williams sagt, Evolutionsbiologen haben übersehen, dass sie auf zwei mehr oder weniger nicht vergleichbaren Arbeitsgebieten arbeiten, dem der Information und dem der Materie. Das Erbgut ist gebündelte Information, kein materielles Objekt. Also er sagt, es ist nicht nur die Materie, die wir hier sehen, was hier wichtig ist. Das Wichtigere ist die Information, die in der Materie drinsteckt. Und das ist etwas, was über Jahrhunderte hinweg in der Evolutionsbiologie eigentlich vollkommen außer Acht gelassen wurde. Also man nehme mal zum Beispiel einen Bauplan hier von einem Auto, dann kann man aus diesem Bauplan von dem Auto natürlich verschiedene Autotypen konstruieren. Ja? Ein Bauplan, daraus sind verschiedene Typen von Autos möglich, die man herstellen kann. Okay, soweit, so gut. Jetzt gehen wir nochmal von diesem Bauplan von dem Auto aus und stellen uns jetzt mal vor, wir wollen einen neuen Bauplan. Also beispielsweise ja einen Hubschrauber bauen. Dann müssten wir Information hineinstecken. Und erst wenn wir diese Information reinstecken, dann bekommen wir einen Hubschrauber. Der Hubschrauber hat nämlich ganz andere physikalisch-chemische Bedingungen als ein Auto. Dann braucht man die Aerodynamik zum Beispiel. Da muss man was davon verstehen, wie fliegt denn überhaupt irgendwas? Wie besteht aus anderen Materialien und so weiter und so fort. Sie können aus dem Bauplan von einem Auto schlichtweg keinen Hubschrauber konstruieren. Das funktioniert nicht. Was Sie brauchen, ist grundsätzlich einen neuen Bauplan. Weil da nämlich unglaublich viel Information reingesteckt werden muss, dass ich einen Hubschrauber bauen kann. Okay, nichtsdestotrotz behauptet ja die Evolutionstheorie, dass neue Baupläne entstehen. Also das heißt also, diese einfacheren Lebewesen zu immer komplizierteren. Da muss also irgendein Mechanismus dahinter sein. Und die Evolutionstheorie sagt, es sind zwei Mechanismen. Das eine ist die natürliche Selektion und das andere die sogenannte Mutation. Jetzt schauen wir uns mal beide kurz an. Natürliche Selektion. Also man hat einen Wolf, der hat hier oben so mittellanges Haar. Und das ist hier Englisch, L steht für long, für langes Haar und S für short, für kurzes Haar. Der hat also zwei Gene in seinem Erbgut für langes und für kurzes Haar. Und der ist also so gemischt hier oben, dieser Wolf. Wenn jetzt der sich paart mit einem anderen, dann können verschiedene Kombinationen entstehen. Also beispielsweise aus dem LS, da bekomme ich SS oder LS oder nochmal LS oder LL. Also ich muss nur die Buchstaben miteinander kombinieren. Ich bekomme also entweder einen kurzhaarigen, einen mittelhaarigen oder einen langhaarigen Wolf. Jetzt stellen Sie sich vor, diese Wölfe, die wandern jetzt aus in unterschiedliche Regionen. Zum Beispiel der mit den langen Haaren, der wandert jetzt aus in eine Region Norden rauf, da ist es recht kalt. Der überlebt da recht gut. Die anderen, die vielleicht da auch darauf ziehen würden, die überleben das nicht. Es ist einfach zu kalt für die. Das heißt, irgendwann einmal wird es so sein, dass in den kalten Regionen werden sie nur noch die mit den langen Haaren finden. Ganz einfach, weil die anderen aussterben. Das heißt aber jetzt, wenn die sich paaren, dann entstehen immer nur wieder die gleichen Kombinationen. Sie bekommen immer nur wieder LL, 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 LL. Das heißt, das Gen S ist in dieser Population verschwunden. Das heißt, was die Selektion eigentlich gemacht hat, sie hat was herausgefiltert. Die Selektion schafft nichts Neues, sondern sie nimmt was weg. Was wir aber brauchen ist, wir brauchen neue Informationen, die dazukommt. Also der Mechanismus kann das nicht leisten, was die Evolution braucht. Er liefert uns keine neue Information. Und überhaupt ist es so, dass sich diese Information innerhalb bestimmter Grenzen abspielt. Also wenn Sie, die Züchter wissen ja recht gut, dass man nicht alles züchten kann. Wenn man jetzt einen Hund mit einem anderen Hund kreuzt, dann wissen wir dann, Hunde kann man also sehr ziemlich beliebig kreuzen, da kommt immer irgendeine Mischung raus. Bei den Katzen ist es ganz ähnlich. Katze kann man mit Katze kreuzen. Aber versuchen Sie mal, Hund mit Katze zu kreuzen. Es funktioniert nicht. Da ist eine Grenze da, dafür, was kreuzbar ist und was nicht. Das heißt, die Baupläne sind zu verschieden zwischen Hund und Katze. Ein anderes Beispiel, die Züchter hätten es natürlich gerne, dass die so Riesentomaten züchten wie hier. Ja. Aber es ist einfach so, dass da Grenzen da sind. Der Variation einer Art sind ganz klare Grenzen gesetzt. Der Bauplan gibt uns vor, was machbar ist. Und wie man hier eben sieht, das sind diese verschiedenen Hunderassen, das ist alles sozusagen in dem ursprünglichen Bauplan schon einprogrammiert, welche Variationsbreite drin ist. Okay, also wenn es jetzt dieser Selektionsmechanismus nicht macht, macht es dann vielleicht der Mutationsmechanismus. Bringt uns der neue Informationen? Okay, schauen wir uns das mal an. Also wir haben hier zum Beispiel eine normale Fruchtfliege. Die Fruchtfliege ist das am besten untersuchte lebende Objekt in der Evolutionsbiologie überhaupt. Man hat über Jahrhunderte, möchte ich schon fast sagen, in unzähligen Mutationsexperimenten versucht, diese Fliege zu mutieren und ein neues Lebewesen daraus zu schaffen. Man hat die bestrahlt, radioaktiv und hat die allen möglichen Behandlungen ausgesetzt. Und das Beste, was man rausbekommen hat, war das hier. Man hat also eine vierflügelige Variante rausgekriegt. Jetzt würde man sagen, hui, das ist was Neues, das ist was Besseres. Aber Moment, schauen wir uns das mal hier an. Diese Fruchtfliege hier, man muss was ein bisschen davon verstehen, wie so eine Fliege fliegt, die hat hier zwei so Schwingkolben. Das sind so winzig kleine Organe, das kann man hier sehen. Und diese Organe braucht die Fliege, um das Gleichgewicht im Flug zu halten. Jetzt, durch diese Mutation sind diese Schwingkolben zu ausgewachsenen Flügeln geworden. Die sind also riesengroß geworden. Die Folge ist jetzt die, dass diese mutierte Fruchtfliege gar nicht mehr fliegen kann. Die ist flugunfähig. Die stirbt aus. Also das war, mit anderen Worten, man hat auf diese Art und Weise auch nichts Besseres erzeugen können. Insbesondere hat man keine neuen Tierarten jemals im Labor durch Mutationen erzeugen können. Man hat noch nie beobachtet, dass neue, komplexe Informationen hinzugefügt wurde, sondern es wurde immer noch was weggenommen. Das ist der Professor Goldsmith, das ist auch ein bekannter Genetiker, der sagt, das ist auch noch einmal ganz klar, bringt es nochmal auf den Punkt, in so gut untersuchten Organismen wie der Drosophila-Fliege, bei der viele sichtbare und winzige, unsichtbare Mutationen zufällig miteinander kombiniert wurden, konnte niemals auch nur der erste Schritt in Richtung einer neuen Art gemacht werden, ganz zu schweigen von höheren Gattungen. Also das ist der Befund. Ja, also man hat es noch nie beobachtet. Ich fasse nochmal zusammen. Also weder durch natürliche Selektion noch durch Mutation, und das sind ja die zwei Mechanismen, die die Evolutionstheorie kennt, andere sind in der Darwinschen Evolutionstheorie nicht bekannt, entstehen neue Baupläne. Es kommt keine neue komplexe Information zum Erbgut hinzu. Und stattdessen beobachtet man nur eine Variation von bestehenden Bauplänen innerhalb enger Grenzen, die vorgegeben sind. Okay. Jetzt komme ich zum Punkt, das ist etwas, was die Eltern von den Kindern in den Schulen ganz sicherlich interessiert. In den Schulbüchern stehen leider immer noch viele Dinge drin, die nicht stimmen. Zum Beispiel wird da oft argumentiert mit der Ähnlichkeit als Beweis für Evolution. Es wird behauptet, es gäbe rudimentäre Organe, die würden Evolution beweisen. Und es wird ein sogenanntes biogenetisches Grundgesetz als Beweis für Evolution aufgestellt. Und jetzt möchte ich das mal ein bisschen näher beleuchten. Also hier ist die Zeitschrift Geo hat hier in ihrer 250. Ausgabe die Hand als Geniestreich der Evolution dargestellt. Ist ja ein schönes Bild, was hier dargestellt ist. Und jetzt muss man sich aber schon mal bei dem oberen Bild die Frage stellen, okay, die Affenhand und die Menschenhand, die sehen schon sehr ähnlich aus. Aber ist das wirklich ein Beweis für Evolution? Ich komme gleich drauf. Oder hier unten, Die Roboterhand und die Menschenhand, die sind ja auch ähnlich. Weist das nicht eher auf einen intelligenten Konstrukteur hin? Selbstverständlich, weil diese Roboterhand wurde ja vom Menschen konstruiert. Ähnlichkeit. Man findet es öfters, man braucht gar keine Zwillinge dazu. Menschen können wirklich sehr ähnlich ausschauen, obwohl sie überhaupt nicht verwandt sind. Wie hier zum Beispiel. Oder, anderes Beispiel, hier oben der VW Käfer und der Porsche, die sind ja sehr ähnlich vom Aussehen her. Wie kann das sein? Ja, ganz einfach. Die Konstrukteure vom VW Käfer haben einfach die Firma gewechselt zur Firma Porsche. Und deswegen sieht der Porsche so ähnlich aus wie der Käfer. Das heißt, wir haben hier einfach eine Ähnlichkeit aufgrund derselben Konstrukteure. Aber der Käfer hat sich nicht evolviert von selber zum Porsche. Eine andere Möglichkeit, wie Ähnlichkeiten entstehen, ist ganz einfach die Physik. Da bin ich ja zu Hause. Wenn sich Lebewesen im Wasser bewegen, dann müssen ihre Körper ja bestimmten Anforderungen genügen, dass sie optimal durchs Wasser durchkommen. Man hat hier also einen Vogel, ein Säugetier, einen Reptil, einen Fisch im Vergleich. Also ein Pinguin, ein Delfin, ein Fischsaurier und ein Hai. Und die sehen ja sehr ähnlich aus. Aber das muss so sein, weil eben alle sich im Wasser fortbewegenden Körper, die sich auf eine ähnliche Art und Weise hier physikalisch eben durch diese Schwanzbewegung fortbewegen, ja, müssen ähnlich ausschauen, damit sie optimal sich fortbewegen. Kein Beweis für Evolution, sondern einfach ein Beweis dafür, dass die optimal angepasst sind oder angepasst wurden, wenn man an einen Schöpfer glaubt, damit die sich da gut bewegen können im Wasser. Also, Ähnlichkeiten, wenn das behauptet wird in den Schulbüchern, dass das ein Beweis für Evolution wäre, dann muss man immer dazu sagen, es ist genauso gut ein Beweis für Schöpfung und damit gar kein Beweis letztlich. Aber das wird in der Regel nicht dazu gesagt. Der zweite Punkt, rudimentäre Organe. Ende des 19. Jahrhunderts hat man eine Liste aufgestellt von über 100 angeblich rudimentären, das heißt übergebliebenen und funktionslosen Organen, die sozusagen von der Evolution irgendwie übrig geblieben wären. Und unser Blinddarm, der sei so ein Organ. Man hat ja noch, also bis vor 30, 40 Jahren hat man wie wild die Blinddarme herausoperiert, weil man eben auch die evolutionistische Auffassung hatte, das ist ein überflüssiges Organ. Wir wissen heutzutage, dass das überhaupt nicht überflüssig ist, sondern dass der Blinddarm Lymphgewebe enthält und ein wichtiger Teil von unserem Immunsystem ist. Aber das wusste man damals eben noch nicht. Und so ist diese ursprüngliche Liste im Lauf der Zeit immer mehr geschrumpft und heute ist von dieser Liste fast nichts mehr übrig geblieben. Also, diese sogenannten rudimentären Organe ist eigentlich gar kein Argument mehr, das man benutzen kann, wenn man das ehrlich vertreten möchte. Ein weiteres Argument, was eben auch in diesem Zusammenhang reinfällt, ist das sogenannte nutzlose Erbgut. Da wurden vor 5 bis 10 Jahren wurden Erfolgsmeldungen von den Vertretern der Evolutionstheorie gebracht, dass das Erbgut angeblich bis zu 50% nutzlose Information enthalten würde. Und zwar von früheren Entwicklungsstadien der Lebewesen. Der aktuelle Stand ist jetzt der, heute, dass dieser ursprüngliche Anteil auf unter 1% gesunken ist. Je weiter man geforscht hat, hat man herausgefunden, ja, da steckt ja das ist Information drin, das hat einen bestimmten Zweck. Diese sogenannte Junk oder nutzlose Erbgut, da sind sehr viele Steuerungsmechanismen drin. Das sind die kompliziertesten Teile von unserem genetischen Code, die die Körperabläufe steuern und das Wachstum und so weiter. Und das ist da drin. Und deswegen konnten das die Forscher am Anfang gar nicht verstehen, was da drin steckt an Informationen. Und je mehr man da reinschaut, umso mehr kommt man da eigentlich ins Staunen. Und also von nutzlosen Informationen ist keine Rede. Wir haben hier den Haeckel. Der Ernst Haeckel ist ja ein bekannter Vertreter der Evolutionstheorie, wird auch in den Schulbüchern manchmal noch erwähnt. Und der hat jetzt die Theorie aufgestellt, dass die stammesgeschichtliche Entwicklung der Lebewesen in der Embryonalentwicklung wiederholt. Was heißt das? Also wenn wir hier jetzt die stammesgeschichtliche Entwicklung so vereinfacht dargestellt sehen, dann heißt es ja vom Fisch zum Amphibium, zum Reptil, ja, zum Säugetier bis zum Affen und dann schließlich bis zum Menschen. Und jetzt würde sich im Mutterleib, ist die Behauptung, während das Kind heranwächst, würden genau diese Phasen wieder durchlebt werden. Das findet man aber immer noch in den Schulbüchern heute. Das ist jetzt nicht nur so, dass das noch eine Sache vom letzten oder vorletzten Jahrhundert ist. Das muss ich dazu sagen. Das sind die Bilder, die Originalbilder, die der Haeckel damals veröffentlicht hat. Er hat also hier in einem bestimmten Entwicklungsstadium verglichen, wie der Mensch, der Hase, das Huhn, die Schildkröte, der Salamander und der Fisch aussahen. Aber diese Bilder sind falsch. Diese Bilder sind tatsächliche Aufnahmen, wie die Tiere aussahen. Wie kann die, also, oder die Lebewesen. Wie kann das sein? Nun, der Sache ist die, der Haeckel, der hat gefälscht. Er hatte gar keine Aufnahmen, aber war ein sehr guter Künstler, er konnte sehr gut malen und zeichnen. Und das ist jetzt nicht nur eine Behauptung von mir, dass er gefälscht hat, das ist bekannt, aber da kommen wir gleich noch drauf. Schauen wir uns einmal ganz gezielt an, wenn das jetzt hier ein menschlicher Embryo ist, mit Kiemen, angeblich, mit einem Dottersack. Die Kiemen werden also irgendwo aus dem Vorstadium vom Fisch, der Dottersack aus einer Reptilienvorstufe gekommen und der Schwanz wäre vielleicht vom Aff gekommen. So argumentieren die Vertreter der Evolutionstheorie. Man weiß aber heute Folgendes, dass das nicht stimmt. Was ist richtig? Erstens einmal, diese sogenannten Kiemen werden dann später zum Thymus ausgebildet. Das ist ein Drüsensystem, aus dem sich dann unser ganzes Immunsystem entwickelt. Also ohne dieses oder diesen Teil hätten wir kein Immunsystem. Dann dieser angebliche Dottersack, das ist ein blutbildender Sack, ohne den hätten wir gar keine Blutzellen. Und der angebliche Schwanz, aus dem entwickelt sich später unser Steißbein und ohne das Steißbein hätten wir gar keinen aufrechten Gang. Also, das ist wirklich widerlegt. Und die Professorin Nüsslein-Vollhardt ist Nobelpreisträgerin für Medizin und vertritt aber die Evolutionstheorie, aber die sagt, Ernst Haeckel hat gefälscht. Viele seiner Bilder von Organismen sind schlicht erfunden, um seine Theorie zu bestätigen. Und trotzdem findet man aber diese Theorie immer noch in den Schulbüchern erwähnt. Ich möchte bloß darauf hinweisen, dass die Evolutionstheorie einfach Argumente immer noch benutzt, die schon längst nicht mehr gültig sind. Und der wahre Grund ist der, dass die Argumente ausgehen. Aber da kommen wir noch drauf. Also ich fasse nochmal zusammen. Ähnlichkeiten sind kein Indiz für Evolution, sondern die können genauso gut als Hinweis auf einen Schöpfer gesehen werden. Und es gibt keinen Beweis dafür, dass irgendein Organ des menschlichen Körpers oder ein Teil seines Erbguts nutzloses Überbleibsel der Evolution ist. Und das biogenetische Grundgesetz, kann man sagen, ist klar widerlegt. Okay, jetzt wird jemand einwenden, alles schön und gut, aber wir haben doch die Fossilien. Die Fossilien, die kann man ausgraben, das sind Versteinerungen, die man findet, Knochen von den Tieren, und da findet man doch in den Schichtabfolgen da diese Lebewesen. Das sind doch ein Beweis für Evolution. Ja, also Fossilien sehen so aus. Also das sind praktisch Knochen, Versteinerungen. Da sitzen die Forscher dran und rätseln, um was es sich da handelt. Jetzt tragen aber diese Fossilien keine Etiketten. Kein Mensch weiß ja genau, zu welchem Tier die gehören. Das ist ja wirklich eine wissenschaftliche Puzzlearbeit, Detektivarbeit, jetzt herauszubekommen, wie die Teile zusammengehören und zu welchem Tier die gehören. Und jetzt kann man diesen Fossilienbericht, also diese Fossilienfunde, wiederum mit einer unterschiedlichen Brillensicht beurteilen. Also einerseits über die Evolutionssicht. Danach hat sich alles, habe ich ja schon erklärt, über einen Baum entwickelt. Also angefangen von einer Urzelle und dann hätte sich das alles verzweigt, bis man schließlich zu den verschiedenen Tierarten gelangt. Die Schöpfung sagt aber was anderes. In der Bibel heißt, kommen wir dann gleich drauf, dass wir Stammbüsche haben. Das heißt, wir haben verschiedene geschaffene Tierarten, die dann zwar aufsplitten in verschiedenen Unterkategorien, aber es gibt keinen gemeinsamen Vorfahren. Und dass das so ist, braucht man nur in die Bibel reinschauen. Im ersten Mose, also praktisch im ersten Kapitel der Bibel heißt es, im Vers 11, und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden, die an jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so, also die erste Aufzählung. Dann, und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art. Und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art. Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Der Text hämmert uns förmlich ein nach seiner Art. Es wird so oft wiederholt, man kann es überhaupt nicht übersehen. Es muss wichtig sein, sonst wäre es nicht hier erwähnt. Und es ist in der Tat ganz wichtig. Es ist nämlich so, was würde man denn im Fossilienbericht erwarten, wenn Evolution in der Vergangenheit tatsächlich stattgefunden hätte? Ja, man müsste Übergangsformen zwischen den verschiedenen Arten von den Lebewesen finden. Also hier eben zwischen dem affenartigen Vorfahren und dem Menschen müsste man jede Menge Übergangsformen finden, müssten ja Zwischenstufen irgendwie da sein. Diese Übergangsformen, die sitzen jetzt in so einem Baum, der sich so verzweigt, an den Knotenpunkten von diesem verzweigenden Baum. Immer dort, wo hier dieser Punkt ist, da hat nach der Evolutionstheorie hat es die Möglichkeit, dass der Baum nach links oder nach rechts verzweigt. Also zwei verschiedene Arten. Und die Frage ist jetzt, ja, was ist jetzt eigentlich, wenn diese Übergangsformen fehlen? Und dann wird aus einem Stammbaum ein Stammbusch, und das zeige ich Ihnen jetzt mal. Ich gehe jetzt nämlich einfach her hier in dieser Animation und radiere all die Punkte in diesem Baum aus, wo ich keine Daten dafür habe. Wenn ich keine Übergangsformen finde, habe ich an diesen Punkten keine Daten. Also darf ich eigentlich da an dem Punkt wissenschaftlich gesehen gar nicht den Baum anders zeichnen. Und was habe ich jetzt? Was bleibt denn übrig? Es bleiben Stammbüsche übrig. Genauso, wie es im Schöpfungsbericht steht. Das heißt, die Tatsache, dass die Übergangsformen fehlen, bestätigt in eindrucksvoller Art und Weise den Schöpfungsbericht und nicht die Evolution. Charles Darwin wusste das schon. Also er hat Folgendes gesagt: Warum ist nicht jede geologische Formation und jede Schicht voll von solchen Zwischengliedern? Vielleicht ist dies der offensichtlichste und ernsteste Einwand, der gegen meine Theorie vorgebracht werden kann. Es ist eigentlich eine ehrliche Aussage. Er sagt, er wusste damals schon, die sind nicht da, diese Übergangsformen. Und wir heute, nach 150 Jahren intensiver Forschung, wir finden die nicht. Wir finden vielleicht eine Handvoll, wir müssten zigtausende haben, die sind nicht da. Und wenn der Darwin heute diesen Befund sehen würde, er wäre enttäuscht. Er würde wahrscheinlich seine Theorie an den Nagel hängen. Aber das wird in der Regel in der Öffentlichkeit eben nicht so erwähnt. Jetzt, die Übergangsformen fehlen. Also noch einmal vom affenartigen Vorfahren zum heutigen Menschen. Es fehlen die Übergangsformen. Jetzt würde vielleicht jemand sagen, naja gut, aber der Neandertaler, ist das nicht eine Übergangsform? Hat man ja auch in den Schulbüchern vielleicht schon, wenn man sich noch erinnert, oder man hört immer noch davon. Hier ist ein Neandertaler-Fossilfund aus dem Jahr 1886. Und das ist eine Rekonstruktion, wie man sich den Neandertaler vorstellt. Zwei Jahre später hat man da so ein Bild von dem so gemalt. Aber stimmt denn das überhaupt? Schauen Sie sich das mal an. Also man hat hier, also auf der linken Seite hat man das Skelett. Und man rekonstruiert es, weil man ja die Weichteile von dem Menschen nicht hat. Die Weichteile, die muss man sozusagen dazu erfinden. Die sind nämlich nicht überliefert, weil die sind schon längst verrottet. Was nur übrig bleibt, sind die Knochen. Das ist eine menschliche Rekonstruktion hier. Man kann aber genauso gut aus dem gleichen Befund eine effische Rekonstruktion machen. Sie sehen schon, es hängt davon ab, welche Brille ich aufhabe. Da kann ich aus dem Befund das eine oder das andere machen. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer vor Augen halten. Heutzutage wissen wir Folgendes über den Neandertaler. Der Neandertaler war ein voll ausgebildeter Mensch mit verkürzten Gliedmaßen. Er konnte sprechen, er konnte auf Musikinstrumenten spielen, er hat Höhlenmalereien erstellt, er hatte Schmuck und hat auch seine Toten begraben. Und das Erbgut, das ist jetzt ganz wichtig, des Neandertalers ist nicht deutlich verschieden von dem Erbgut des modernen Menschen. Das heißt, der Neandertaler könnte auch heute hier sitzen. Der wird vielleicht ein bisschen anders ausschauen, aber das Erbgut, wenn man das untersuchen würde, würde man sagen, das liegt noch in der Bandbreite von unserem Erbgut drin. Also das ist etwas, womit sich auch der Professor Zollikofer vom Anthropologischen Institut an der Universität Zürich befasst. Der nimmt das Erbgut von in dem Fall jetzt von dem Neandertaler. Man kann tatsächlich Stücke von diesem Erbgut finden und kann dann rekonstruieren, wie sah so ein Neandertaler aus. Und das hier ist eine Rekonstruktion eines Neandertalerkinds. Und da, glaube ich, kann man schon deutlich sehen, dass da eigentlich zum modernen Menschen jetzt in Anführungszeichen kein Unterschied ist. Also der Neandertaler war einfach ein normaler Mensch. Und wenn man sich jetzt, und ich möchte jetzt darauf aber nicht im Detail eingehen, weil das würde jetzt weit den Rahmen sprengen, die Übergangsformen anschaut, dann findet man eigentlich jetzt bei diesen vielen, vielen Knochenfunden, die man gemacht hat, nur zwei Möglichkeiten. Entweder man findet ausgestorbene Affenarten oder man findet den heutigen Menschen. Also der Australopithecus, der Ramapithecus, der Homo habilis, der Homo rhodolfensis. Die meisten Evolutionsvertreter würden sagen, ja, das waren Affen. Und der Homo sapiens, der Homo erectus, der Homo ergaster, der Neandertaler, der Homo heidelbergensis und der Cro-Magnon-Mensch, das sind einfach moderne Menschen. Es gibt keine Übergangsformen. Man findet entweder einen Affen oder den Menschen, aber nichts zwischendrin. Das ist der Befund. Anderes Thema. Urvogel Archaeopteryx wird ja auch immer so als diese Übergangsform zwischen Reptilien und zwischen den Vögeln bezeichnet. Und so steht es auch in den Schulbüchern drin. Der wurde erstmals 1877 in Solnhofen gefunden. Hier ist so ein Exemplar dargestellt. Und also man hat hier den Urvogel mit Flügel und mit Klauen. Und man sagt, aha, das ist ein Merkmal für das, dass er mal also praktisch ursprünglich reptilienartig war, weil er noch die Klauen hat. Oder der Schnabel hat ja Zähne. Ah, okay, das ist auch noch das von dem Reptil, weil das Reptil hat ja auch Zähne. Oder, ah, der lange Schwanz, der hat noch Wirbel. Das kommt auch von dem Reptilienschwanz, weil die Reptilien, die Dinosaurier, hatten ja in der Regel lange Schwänze. Aber diese angeblichen Reptilienmerkmale, die Zähne, auch Vögel können Zähne bilden, da komme ich gleich drauf. Flügelklauen, es gibt Vögel, die Flügelklauen haben, heute noch lebend. Und der lange Schwanz, auch ausgestorbene Vögel hatten einen langen Schwanz mit vielen Wirbeln. Also im Bild der Wissenschaft stand am 22.02.2006 folgender Bericht, kurz zusammengefasst. Moderne Vögel können prinzipiell Zähne bilden. Das haben britische und amerikanische Wissenschaftler gezeigt. So entwickeln Hühnerembryonen mit einer bestimmten genetischen Veränderung automatisch Zähne, die den Beißern von Alligatoren ähneln. Also kein Merkmal, das sozusagen diesen Übergang kennzeichnet, sondern der Bauplan des Vogels beinhaltet bereits die Möglichkeit, dass er Zähne entwickelt. Oder hier, das Schopfhuhn, eine südamerikanische Vogelart, die hat Flügelklauen. Auch das wiederum zeigt, dass das ein Vogel bereits haben kann. Das ist keine Übergangsform. Die wird nicht als Übergangsform eingestuft, sondern als ganz normaler Vogel. Also das ist praktisch auch in den Möglichkeiten des Bauplans beinhaltet, dass der Vogel Flügelklauen ausbildet. Der Jungvogel braucht es hier übrigens besonders dann, wenn er noch nicht fliegen kann, um in den Bäumen herumzuklettern. Da braucht er diese Klauen. Die entwickeln sich später etwas zurück, aber die sind dann noch immer noch da. Dann der lange knöcherne Schwanz hat hier den Jeholornis, das ist eine ausgestorbene Vogelart. Man sieht ja ganz deutlich, dass hier der Schwanz verknöchert ist und ein langer Schwanz da ist. Das ist ein Vogel, der wird nicht als Übergangsform eingestuft. Also man kann das jetzt zusammenfassend sagen, und der Alan Fettuccia, das ist ein Paläornithologe, also ein Vogelkundler, der sich mit ausgestorbenen Vogelarten befasst, der sagt Folgendes. Paläontologen haben versucht, den Archaeopteryx in einen bodenbewohnenden, gefiederten Dinosaurier zu verwandeln. Aber er ist es nicht. Er ist einfach ein ausgestorbener Vogel, ein Sperlingsvogel. Also er sagt, es ist keine Übergangsform, sondern einfach nur ein Vogel. Ja, und der Professor Nils Eldridge, das ist also ein bekannter Paläontologe, der sagt, wir Paläontologen haben gesagt, dass die Geschichte des Lebens die Story oder die Geschichte von der graduellen Veränderung unterstütze, obwohl wir die ganze Zeit wussten, dass dies nicht der Fall ist. Ganz ehrliche Aussage, aber das finden Sie nur in den höheren Kreisen von diesen Leuten, das wird man also jetzt nicht in den Medien so publiziert in der Regel finden. Oder hier der Michael Denton, ist ein evolutionistischer Molekularbiologe, der sich also auch insbesondere mit diesen Fragen des Erbguts auseinandersetzt. Der sagt, jede biologische Klasse oder Gattung, kann man sagen, ist auf der molekularen Ebene einzigartig isoliert und mit keinen anderen Zwischenformen verbunden. Es fehlen also die Zwischenformen auf der Ebene der Moleküle und der Fossilien. Also er sagt, es gibt gar keine Zwischenformen. Ob wir jetzt in die Moleküle reinschauen, ins Erbgut, oder ob wir nur die äußeren Erscheinungsformen anschauen, die fehlen, die haben wir nicht. Es fehlen also die Beweise. Und der Henry G., das ist der Herausgeber von Nature, das ist eine ganz bekannte naturwissenschaftliche Zeitschrift, der sagt Folgendes, kein Fossil wird mit seiner Sterbeurkunde begraben. eine Abfolge von Fossilien zu nehmen und zu behaupten, dass sie eine Entwicklungsreihe darstellt, ist keine wissenschaftliche Hypothese, die man testen kann, sondern eine Behauptung, die dieselbe Aussagekraft hat wie eine Gute-Nacht-Geschichte. Und das sagt jemand, der an die Evolution glaubt. Ich finde das schon erstaunlich, also dass solche Aussagen von diesen Leuten gemacht werden, aber die unterstreichen eben einfach den tatsächlichen Befund und unterstreichen auch die Ratlosigkeit der Evolutionsvertreter, die vorherrscht. Ich fasse nochmal zusammen. Trotz jahrhundertelanger Suche fehlen in fast allen Fällen die Übergangsformen. Und die Fossilienfunde unterstützen nicht die Evolutionstheorie, sondern sie unterstützen den Schöpfungsbericht. Weil nämlich Stammbüsche dort statt Stammbäume die bessere Erklärung sind, um die verschiedenen Arten von Lebewesen zu erklären. Wir machen jetzt eine kurze Pause und nach der Pause möchte ich dann zum zweiten Teil übergehen. Okay, zum Thema Komplexität und Information im Erbgut. Wir haben ja schon viel über Information heute gehört. Information, die in den Lebewesen steckt. Und das ist eigentlich das Thema, mit dem sich auch die moderne Evolutionsbiologie immer mehr befasst. Wenn man sich jetzt mal hier ein komplexes System anschaut, was ist eigentlich ein komplexes System? Nehmen Sie mal eine Glühbirne. Ganz normale Glühbirne hier. Das ist die Glühbirne in Originalabbildung aus dem Patent, das der Thomas Alva Edison 1880 eingereicht hat. Das war seine erste Zeichnung für eine Glühbirne. Und diese Glühbirne beinhaltet bestimmte Komponenten. Und zwar hat diese Glühbirne einen Glaskolben, einen Lampensockel, dann einen Glasquetschfuß, Tragegerüstdrähte und die eigentliche Glühwendel. Und jetzt ist es ganz einfach so, wenn jetzt ihr nur ein einziges Teil von dieser Glühbirne fehlt, dann funktioniert sie einfach nicht. Und das ist ein komplexes System. Ein komplexes System heißt, das hat viele Komponenten, viele Teile und wenn ein Teil fehlt, fällt es aus, geht's nicht. Über solche Systeme wollen wir reden, die sind nämlich in unseren Zellen massenhaft enthalten. Aber das schauen wir uns, wie gesagt, mal genauer an. Charles Darwin hat das auch schon untersucht und der hat auch die Frage schon gestellt und hat gesagt, ließe sich das Vorhandensein eines zusammengesetzten Organs nachweisen, das nicht durch zahlreiche aufeinanderfolgende geringe Abänderungen entstehen könnte, so müsste meine Theorie unbedingt zusammenbrechen. Also er sagt, würde man das finden, dass hier etwas nicht in kleinen Schritten entstanden ist, ein komplexes Organ, dann ist meine Theorie falsch. Schauen wir uns zum Beispiel mal das menschliche Auge an. Hier ist eine Abbildung vom menschlichen Auge, ist relativ kompliziert. Und wenn man es im Detail anschaut, dann hat das Auge wirklich hunderte von anatomischen, also vom Aufbau her, und physiologisch, also chemisch-physikalischer Strukturen. Und wenn da nur eine einzige Struktur fehlt, zum Beispiel die Netzhaut oder nicht richtig funktioniert, dann ist das Auge einfach nutzlos. Das ist also extrem empfindlich, dieses System. Die Abstimmung der Komponenten ist ganz wichtig. Noch wesentlich wichtiger ist, dass ja die von den Augen empfangene Information, die muss ja irgendwie in ein Bild umgesetzt werden. Und das passiert über ein komplexes Gehirnzentrum. In unserem Gehirn ist das möglich. Und ein Koordinationssystem für beide Augen. Die Augen müssen sich richtig bewegen. Und dann das Gehirn muss die Information dann in der richtigen Art und Weise verarbeiten. Also das ist ein Beispiel, unsere Augen, für ein komplexes System. Die menschliche Zelle, kann man sagen, ist ein komplexes System im Kleinsten. Ich komme hier nochmal auf die Skala dann nachher darauf zu sprechen. Also man hat hier eine sehr winzige so eine Zelle, die ist ein 30 Millionstel eines Meters groß und hat viele verschiedene Komponenten. Also jede einzelne Zelle in ihrem Körper, jede Hautzelle oder was auch immer nehmen, hat sehr, sehr viele Komponenten, die in dieser Zelle beinhaltet sind. Sogar eine Bakterienzelle, die 10-mal kleiner ist ungefähr als eine menschliche Zelle, ist schon ziemlich kompliziert aufgebaut. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Zellen so ein Mensch hat, dann hat jeder Mensch, also jeder von ihnen hat ungefähr 100 Billionen Zellen. Das ist eine 1 mit 14 Nullen. Kann man sich eigentlich gar nicht mal vorstellen. Aber um eine Vorstellung zu bekommen, wir haben vorhin gesehen, dass jede Zelle ein 30 Millionstel eines Meters groß ist. Wenn man jetzt alle Zellen hintereinander reihen würde, dann würden die eine Kette bilden, die 12-mal von der Erde bis zum Mond reicht. Also so viele Zellen hat jeder von uns. Und diese Zellen, die arbeiten irgendwie alle zusammen. Das ist ja keine zufällige Ansammlung, sondern die funktionieren irgendwie zusammen. Da sieht man schon, wie extrem kompliziert so ein Organismus ist. Wir bestehen ja nicht nur aus einer einzigen Zelle, wir bestehen aus ganz vielen. Und jede einzelne ist schon so kompliziert. Jetzt möchte ich Größenverhältnisse hier und nachher nochmal so eine kleine Animation zeigen, damit Sie sich ein bisschen was darunter vorstellen können, über wie klein das alles irgendwie ist. Also, wir haben hier eine Kaffeebohne, die ist typischerweise 10 mm groß. Die Physiker sagen, sie ist 10 hoch minus 3 Meter. Also, diese 3, die deutet eben an, diese minus 3, dass es 3 Stellen nach dem Komma sind. Also 0,001 Meter. Ein Bakterium ist 3 Millionstel eines Meters groß oder 10 hoch minus 6 Meter. Ein Ribosom, das ist eine Molekülfabrik in einer Zelle, da ist es praktisch. Wir haben, jeder unserer Zellen haben so Bestandteile drin, wo Eiweiße hergestellt werden. Und die ist also 10 hoch minus 9 Meter groß und ein Kohlenstoffatom 10 hoch minus 12. Aber das, ich habe jetzt das nur mal so gebracht, damit Sie sich mal ein bisschen an die Schreibweise gewöhnen. Aber ich zeige es Ihnen jetzt mal anschaulich. Hoffentlich kann man das jetzt ganz gut sehen. Und zwar hier starten wir jetzt mal mit hier einer Kaffeebohne. Und da scrollen wir jetzt da mal rein, da sieht man einen Sesamsamen, der ist 3 mm groß, sieht man schon ein Salzkorn, das hier reinkommt, einen halben Millimeter, dann wird hier ein Pantoffeltierchen sichtbar, 200 Mikrometer ungefähr, eine menschliche Eizelle, 130 Mikrometer, man sieht jetzt hier schon eine Hautzelle auftauchen, ein Spermium, hier eine rote Blutzelle, 8 Mikrometer, das ist die Größe von der Bäckerhefe, also die Hausfrau im Kühlschrank in der Regel hat, dann hier ein Chromosom, 7 Mikrometer. Wir gehen weiter rein, dann sehen wir hier Mitochondrien, das sind Energiefabriken in den Zellen und das ist ein Bakterium, also einige Mikrometer, Millionstel Meter groß. Und jetzt sind wir hier schon im Bereich der Viren, die sind nochmal im Faktor 10 ungefähr kleiner, der HIV-Virus oder der Grippevirus. Hier haben wir Ribosomen, das sind Bestandteile in den Zellkernen, die Eiweiße herstellen, der rote Blutfarbstoff, 6 Nanometer groß. Und hier Antikörper und weitere Bestandteile in der Zelle, die das Erbgut beinhalten. Und hier sieht man jetzt Aminosäuren. Adenin zum Beispiel ist eine Aminosäure, also ein Grundbaustein der Zelle. Und hier wird jetzt schon ein Wassermolekül sichtbar und hier letztlich hier das Kohlenstoffatom. Also man sieht schon, wenn man da reingeht, das ist also unglaublich, wie das aufgegliedert ist. Und jetzt in diesen winzigen Dimensionen, da gibt es jetzt Mechanismen, die wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Wenn wir es nicht wüssten, würde man es auch gar nicht glauben, aber da möchte ich mal einige davon vorstellen. Und diese Mechanismen, die sind ganz wichtig. Warum? Weil der Professor Haldane, das ist ein ganz bekannter Vertreter der Evolutionstheorie, der sagt, Evolution könnte niemals verschiedene Mechanismen, wie zum Beispiel das Rad oder den Elektromagneten hervorbringen, die ja keinen Nutzen hätten, ehe sie nicht perfekt ausgebildet wären. Würde man aber dennoch derartige Maschinen in Organismen finden, wäre Evolution widerlegt. Also er sagt, würde man in einem lebenden Organismus Maschinen finden, dann ist vorbei mit der Evolution. Dann kann das keine Evolution mehr gewesen sein. Das muss konstruiert worden sein. Und schauen wir uns das mal an. Also es sagt der Vertreter der Evolutionstheorie, wohlgemerkt. Also keiner, der hat nicht an Gott geglaubt, ja. Der Bakterienmotor. Schauen wir uns die Bakterien an. Also bestimmte Bakterien, die haben kleine Propeller, man nennt es Flagella, die sie zum Schwimmen verwenden. Und die sehen wie Haare aus, wie hier auf dem Bild zu sehen. Ja, also das ist hier so, wie so ein Haar. Aber wenn man bei genauer Betrachtung im Elektronenmikroskop, wo man also die größten Vergrößerungen machen kann, sind die unheimlich komplex. Und das ist jetzt eine schematische Zeichnung, aber nicht nur eine Fantasiezeichnung, so sieht es tatsächlich aus. Da ist ein Motor, ein Elektromotor in der Zelle von diesem Bakterium. Dieser Motor hat verschiedene Bestandteile. Er hat einen Rotor, einen Stator. Ja, also verschiedene Komponenten, einfach wie jeder Motor auch. Und man kann sagen, es ist hier Nanotechnologie auf kleinstem Raum. Man hat festgestellt, dass dieser Elektromotor der effizienteste Elektromotor ist, den wir kennen. Der hat eine Effizienz von 99,999, ich weiß nicht, wie viele Neuner jetzt das genau sind, ob es 4 oder 5 sind, Prozent. Das heißt, der verliert fast keine Energie, der wandelt fast verlustlos die Energie in Antrieb um. Und der wird durch Protonenantrieb, läuft der. Und das ist der Antrieb, mit dem die Zelle, die Bakterienzelle, sich fortbewegt. Und das ist hier so eine Animation, die zeigt, wie so ein, der Antrieb funktioniert. Also man sieht hier eben, was hier so diese Teilchen, die dazu fliegen, das ist praktisch die Protonen, die den Motor antreiben. Und da dreht sich eben der Motor und treibt dadurch gleichzeitig die Geißel an. Ganz interessant ist auch, dass der Motor die Richtung von einem Moment auf den anderen ändern kann. Der kann praktisch übergangslos die Richtung wechseln. Also ganz fantastisch konstruiert. Und könnte man sagen, also jemand für jemanden, der an Schöpfung glaubt, wie ich sage, es ist konstruiert. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie dieser Motor entsteht, also der wächst ja, der entsteht ja in dem Lebewesen, dann ist das die Abfolge, wie der Motor in dem Bakterium entsteht. Also nacheinander werden die Komponenten in dieser Reihenfolge, wie Sie es hier sehen, zusammengebaut. Wie von Geisterhand, könnte man schon fast sagen, baut sich dieser Motor selber zusammen. Das ist ein sich selbst konstruierender Motor, Bakterienmotor. Für so ein einfaches Lebewesen wie ein Bakterium. Ja, also ich rede jetzt noch gar nicht von einem Menschen oder sowas. Also das ist praktisch die genaue Abfolge, die die Wissenschaftler untersucht haben, wie diese Geißel entsteht. Man sieht, also es ist ziemlich kompliziert, wenn man da fliegt dann hier dieses Teil weg und dann, also es ist wirklich fantastisch, wie das konstruiert ist und wie sich die Bestandteile hier zusammensetzen. Und da steckt natürlich jede Menge Information drin. Irgendwo muss das ja herkommen. Ja? Die Evolutionstheorie nach Darwin kann die Information, die da ist, um diesen Motor zu konstruieren, nicht erklären. Das ist richtig, wie sich diese Füße bewegen. Also das war so ein Motor, der dann hier irgendwie diese Moleküle da in die richtige Position transportiert. Und dann dreht er sich also schneller und jetzt wird es halt nochmal vervollständigt, bis man dann eben sieht, wie sich dann die ganze Geißel vervollständigt. Bakterien haben in der Regel mehrere, da können sie besser durch die Flüssigkeit durchsteuern. Und ja, und fertig ist das Bakterium mit Motorantrieb. Ja, also es gibt ja die Bionik, die sich damit befasst, wo man also praktisch Lebewesen, weil sie das gerade sagen, kann man nachbauen, wo man Lebewesen untersucht und dann eben nachbaut, versucht. Also das gibt es einen echten Wissenschaftszweig, der sich mit dem befasst. Man schaut, was liegt vor und versucht es nachzubauen. Wenn man sich die Komplexität in der Zelle anschaut, dann ist es so, wenn man zum Vergleich eine Boeing 747 nimmt, dann ist das ja, so ein Flugzeug ist schon sehr kompliziert. So ein Flugzeug hat ungefähr 4,5 Millionen Bauteile, um so eine Boeing zusammenzubauen. Und wenn jetzt da die einige wesentliche Bauteile fehlen, dann wissen wir, was passiert. Das Ding fliegt nicht. Jetzt ist aber eine Zelle, eine einzelne Zelle bereits, wesentlich komplizierter. Eine Zelle hat nicht nur 4,5 Millionen Bauteile, sie hat Milliarden Bauteile. Die hat also ungefähr 1000-mal mehr Bauteile als ein Flugzeug. Und das ist deswegen nicht nur 1000-mal komplizierter, sondern weil das die Physiker reden von einem exponentiellen Wachstum. Es ist also viel, viel komplizierter noch als eine Boeing 747. Das war ja Bakterienmotor. Jetzt, wenn man in die menschliche Zelle reinschaut, ist die Frage, haben wir auch solche Motoren drin? Haben Sie vielleicht jetzt irgendwo so einen Motor eingebaut? Es ist so, wir haben ganz viele Motoren eingebaut. Und das ist hier, die Wissenschaftler wissen das schon seit längerer Zeit, das ist intensiv untersucht worden, das ist die Herstellung des Energietreibstoffs in der Zelle. Das ist jetzt Englisch, aber ich erkläre es ein bisschen dazu. Also funktionieren tut so ein Motor in der Regel so, dass er, jetzt werden wir gleich sehen, Energie benutzt von Wasserstoffatomen, Ionen. Und die sind hier gezeigt. Und man hat einfach in dem Beispiel auf der oben viele Wasserstoffionen und unten wenige. Und aus dem Unterschied ist es dann so, dass die eben sich ausgleichen wollen. Also die wollen praktisch oben, die wollen gleich viel werden oben wie unten. Das heißt, es ist eine Bewegung da. Und diese Bewegung dieser Wasserstoffionen führt dazu, dass ein Adenin-Triphosphat-Molekül gebildet wird. Also man hat praktisch zwei Phosphatmoleküle und ein drittes soll dazukommen. Und das passiert in diesen Energiefabriken. Bei Ihnen in Ihren Zellen, Sie haben mehrere, in jeder einzelnen Zelle haben Sie mehrere dieser Mitochondrien, diese Energiefabriken. Und dort sind diese winzigen, schauen wir mal, vergrößern wir das mal raus, da sind Motoren eingebaut. Das ist jetzt hier so ein Motor. Also das ist nicht nur eine schematische Darstellung, sondern die schauen in echt ziemlich ähnlich aus, wie hier. Also das ist jetzt tatsächlich ziemlich gut nachempfunden. Und hier sieht man also diese Wasserstoffionen und hier dieses Adenondiphosphat, diese zwei Kügelchen, die man da hat. Und das bewegt sich jetzt sozusagen zu dem Motor. Und immer wenn drei Wasserstoffionen hier durch sind, dann wird hier unten wieder ein Adenin-Triphosphat-Molekül zusammengesetzt. Der Motor läuft also immer wieder, bis drei zusammen sind, und dann rückt es ein Stück weiter und baut hier unten dann, das sehen wir jetzt gleich, aus einem Diphosphat und Triphosphat zusammen. Und das ist dann die Energiewährung sozusagen in der Zelle. Das ist, beinhaltet dann Energie, das ist wie ein Stück Energie, das man verbrauchen kann. Das wird dann irgendwo hintransportiert, wo es gebraucht wird. Und so läuft dieser Motor sozusagen ständig, dreht sich ständig. In Wahrheit dreht er sich sehr schnell und es sind Tausende in jedem Mitochondrium drin. Also Sie haben Motoren in ihren Zellen drin. Oh, ist vielleicht neu für Sie. Vielleicht sind wir Menschen deswegen so gut oder hatten wir die Idee, Maschinen zu erfinden, weil wir selber zum Teil aus Maschinen bestehen. Also die Frage habe ich mir immer mal gestellt. Also wenn man sich das anschaut, wie komplex so eine Zelle ist, dann ist es wirklich so, ja, sowas kann eigentlich nicht zufällig entstehen. Ja. Und das hat auch der Louis Pasteur, ein Vertreter der Evolutionstheorie, ein Chemiker hat das schon gesagt, der sagte, Leben entsteht nur aus Leben. Aus keinem freien organischen Material kann kein Leben entstehen. Die Vertreter der Evolutionstheorie sagen ja im Prinzip, ja, es gab einmal eine Uratmosphäre, in der hätte es dann bestimmte Moleküle gegeben, dann hätte sich eine Ursuppe gebildet und in dieser Ursuppe wären dann die Proteine, die Eiweiße entstanden und daraus wären dann die Zelle entstanden. Und wenn dann hier aber nur ein Schritt irgendwie nicht funktioniert, dann kann kein Leben entstehen. Und das ist auch wieder so eine Sache, die findet man auch immer noch in den Schulbüchern, insbesondere im Studium wird das immer noch gelernt, die Miller-Experimente. Miller-Urey waren eigentlich die beiden, die das ursprünglich machten, da waren sie noch Studenten, als sie das Experiment gemacht haben. Mittlerweile hat man weltweit dieses Experiment zigfach wiederholt. Was hat man gemacht? Man hat eine sogenannte Uratmosphäre genommen. Da ist also Methan, Kohlenmonoxid, Methan, Wasserstoff und Wasser enthalten. Also praktisch eine Mischung aus verschiedenen Gasen. Und das Ganze hat man erhitzt und in einem Kreislauf geführt. Und außerdem noch elektrische Entladungen dazugegeben, weil man gesagt hat, in der Uratmosphäre, da hat es recht geblitzt. Und deswegen muss das so gewesen sein. Und tatsächlich sind da Aminosäuren entstanden. Das war eine riesen Erfolgsmeldung, es wird auch heute noch so verkauft. Aber was nicht erzählt wird und was auch in den nachfolgenden Experimenten einfach nicht gelang ist, es sind immer auch gleichzeitig Giftstoffe entstanden. Und diese Giftstoffe, die in diesem Prozess entstanden sind, die haben die Entstehung oder Bildung von Aminosäurenketten, also von Proteinen, verhindert. Also mit anderen Worten, dieser Prozess, der eigentlich das, was man wollte, erzeugt hat, hat gleichzeitig das wieder zerstört, was man eigentlich haben wollte. Und damit hat man eigentlich nichts gehabt. Und man wollte über dieses Stadium hinaus und hat es, wie gesagt, über Jahrzehnte versucht, aber es hat nie geklappt. Es wird in der Regel aber wahrscheinlich auch nicht erzählt, wenn von den Miller-Experimenten berichtet wird. Der Professor William Stokes, Vertreter der Evolutionstheorie und Geologe, sagt, Proteine, also diese Grundbestandteile unserer Zellen, wären während Billionen Jahren auf Billionen von Planeten nicht vorgekommen, selbst wenn sie alle mit einer konzentrierten, wässrigen Lösung der notwendigen Aminosäuren bedeckt gewesen wären. Der sagt, das ist völlig utopisch, sagt er. Also das kann nicht passieren zufällig. Ja. Das ist, die Wahrscheinlichkeit ist zu gering. Es ist wissenschaftlich Unsinn, mit so einer geringen Wahrscheinlichkeit zu rechnen. Oder der Professor Hoyle, ein Astronom, atheistischer Astronom, sagt dazu, die Wahrscheinlichkeit, dass sich aus unbelebter Materie Leben entwickelt hat, beträgt 1 zu einer Zahl mit 40.000 Nullen. Sie ist vergleichbar mit der Wahrscheinlichkeit, dass ein Tornado, der durch einen Schrotthaufen fegt, aus den dort befindlichen Teilen eine Boeing 747 zusammenbauen würde. Also von dem reden wir hier eigentlich, ja. Information im Erbgut. Also unser Erbgut ist in so einem Doppelhelixstrang, nennt man das, abgespeichert. Das ist wirklich wie so ein Informationsspeicher. Und man sieht hier, die Baupläne der Lebewesen ist in einer Abfolge von 4 Buchstaben. Also es werden 4 Buchstaben verwendet, um ein Lebewesen zu kodieren. Und das sind sogenannte Aminosäuren, Adenin, Thymin, beziehungsweise Uracil, Cytosin und Guanin. Und diese werden wiederum in Gruppen von 3 jeweils angeordnet. Und das ist dann wie eine Sprache, man nennt das Codons, diese Dreierpaare, das sind wie Wörter. Also man könnte auch sagen, das Ganze ist wie ein Buch oder wie ein, da ist ein Text aufgeschrieben. Das ist praktisch irgendwie kodiert. Und wenn man jetzt mal schaut, wie hoch ist der Informationsgehalt in dem Erbgut, dann ist es so, dass in jeder einzelnen Zelle von uns 750 Megabyte gespeichert sind. Das heißt, es entspricht hier einer Bibliothek von 1000 Enzyklopädien zu je 750 Seiten pro einzelner Zelle. Um sich mal ein Bild zu machen, was das eigentlich bedeutet, weil diese Information, die ist ja auf winzigstem Raum gespeichert. Man nehme einen Stecknadelkopf, der ist jetzt hier extrem vergrößert, der ist nur 2 Millimeter groß in der Wahrheit. Und da stecke man jetzt, den machen wir jetzt voll mit Erbgut. Wie viel Information können wir da reinpacken? Das entspricht einem Stapel von Festplatten, der 20 Kilometer hoch ist und wo jede einzelne Festplatte 3 Terabyte enthält. Also von so einer Informationsdichte reden wir. Da ist die beste Technologie, die wir heute zur Verfügung haben, die ist da noch astronomisch weit weg, was auch die in den tollsten Halbleiterfabriken der Welt da erzielt wird. Die Speicherdichten, die wir da erreichen, die sind weit, weit, weit weg von dem, was wir hier vor uns haben. Also das ist eine ganz andere Kategorie, was wir hier, können wir gar nicht beschreiben mit unseren Wörtern eigentlich. Man kann also unsere Zellen als informationsverarbeitendes System beschreiben. Jeder von uns kennt einen Computer, da gibt es eine Festplatte drauf und auf der Festplatte ist die Software drauf gespeichert. Das entspricht unserem Erbgut, der DNS, da ist die Information drauf gespeichert. Diese Information wird durch eine Hardware, also durch einen Computer, also CPU, also den Mikroprozessor und den Arbeitsspeicher und so weiter, diese Komponenten abgearbeitet im Computer und in der menschlichen Zelle durch die Organellen, also durch die Zellorganellen. Man kann also wirklich sagen, da wird diese Information, die da drin ist, die wird weiterverarbeitet und man kann tatsächlich jede einzelne Zelle mit einem Computer vergleichen. Nur der Unterschied ist der, so ein Computer, den Sie zu Hause stehen haben, der ist, also wenn man jetzt die inneren Komponenten nimmt, vielleicht 30 Zentimeter groß, aber die Zelle ist 10.000 Mal kleiner. Jede einzelne Zelle, also beinhaltet sozusagen diese Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten. Und der Bill Gates, den kennen wir ja alle, der Mr. Microsoft, der sagt, die DNS ähnelt einem Computerprogramm, aber weit, weit höher entwickelt als jede Software, die jemals kreiert wurde. Der bringt es schön auf den Punkt. Der weiß genau, sein Betriebssystem ist dagegen ein Klacks. Also das ist, obwohl da ja tausende von Programmierern an so einem neuen Betriebssystem hinarbeiten und wie viele Jahre. Aber das ist nichts im Vergleich zu der Komplexität, was wir in der menschlichen Zelle haben. Und jetzt kann man sich leicht vorstellen, ja, was passiert denn jetzt, wenn man da irgendwas zufällig verändert? Die Evolutionstheorie sagt ja, durch zufällige Veränderungen sei alles entstanden. Was passiert mit einem komplexen System, wenn ich zufällig irgendwas verändere? Legen Sie mal eine CD in die Sonne, längere Zeit. Was wird passieren? Die CD verliert ihre Information. Irgendwann ist die CD nicht mehr auslesbar. Information geht verloren, zum Beispiel eben durch Alterung. Information wird verloren. Zufällige Veränderungen führen in der Regel zum Verlust von Information. Hier haben wir wieder einen Genetiker, der sich also mit dem Erbgut des Menschen befasst, wieder Vertreter der Evolutionstheorie. Er sagt, eine Mutation ist eine zufällige Änderung in einem hochorganisierten lebenden Körper. Eine zufällige Änderung in einem hochintegrierten System chemischer Prozesse, wie wir sie im Fall von Leben vorfinden, führt mit fast völliger Sicherheit zu einer Beschädigung dieses Systems. Also er sagt, statt was Neues, was Besseres zu erzeugen, zerstört der Zufall das komplizierte System. Das sagt jetzt ein Vertreter der Evolutionstheorie, der es eigentlich wirklich genau weiß, weil der hat sehr intensiv in dem Bereich studiert. Und der hat sich auch angeschaut, der hat Computerrechnungen gemacht, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich so eine Population habe, also Menschen oder Tiere, und ich lasse jetzt die beiden Darwin'schen Mechanismen Mutation und Selektion in dieser Simulation, in diesem Computerprogramm laufen. Dann hat er angefangen zu rechnen über 300 Generationen. Hat gesagt, jede Generation wären 20 Jahre, das wären dann 6000 Jahre. Finde ich ganz interessant, dass er ausgerechnet 6000 Jahre nimmt. Ich weiß nicht warum. Aber in 6000 Jahren sagt er jetzt, wenn diese Lebewesen, oder zum Beispiel die Menschheit, eine Überlebensfähigkeit von 100% am Anfang hatte, dann hat sie nach 6000 Jahren ungefähr 5% nur noch Überlebensfähigkeit. Warum? Weil unser Erbgut beschädigt wird. Es wird beständig durch Veränderungen, durch Mutationen beschädigt. Also wenn Sie jetzt Kinder haben und sich jetzt vergleichen, Sie, Ihr Erbgut mit dem Erbgut Ihrer Kinder, dann hat das Erbgut von Ihren Kindern im Schnitt 200 bis 300 mehr Mutationen als Ihr eigenes Erbgut. Das ist ein unabdingbares Naturgesetz. Das ist einfach so. Das ist nicht aufhaltbar. Das heißt, der Zufall zerstört die Information in unseren Zellen. Das ist die Realität, das ist die Tatsache. Es passiert nichts, dass sich durch einen magischen Prozess sozusagen die Information nach oben schaufelt, sondern das Gegenteil passiert, unser Erbgut verschlechtert sich kontinuierlich. Und das ist das, was er sagt. Also er sagt nochmal Folgendes, die Abnahme der Überlebensfähigkeit infolge der Ansammlung von Mutationen beträgt ungefähr 1-2% pro Generation. Man kann es mit der Bevölkerungsexplosion vergleichen, nur mit einer deutlich längeren Zündschnur. Also er sagt, das hat nicht gleich Auswirkungen, aber es hat langfristig gesehen eine tödliche Auswirkung. Es führt zum Aussterben einer Art. Und das ist das, was man eigentlich erwartet durch zufällige Prozesse. Aber zu dem Thema habe ich noch einen extra Vortrag, der befasst sich ganz ausführlich mit dem Thema Evolution oder Degeneration. Was ist eigentlich wissenschaftliches Fakt? Und ja, wie gesagt, in dem Vortrag gehe ich dann an anderer Stelle auch nochmal darauf ein. Woher kam jetzt die Information? Also wir haben jetzt viel darüber gehört, da steckt viel Information drin, irgendwo muss die ja herkommen. Und die evolutionistischen Erklärungen, Mutation und Selektion, die können uns keine Antwort geben. Und die Bibel sagt dazu etwas ganz Einfaches, aber Wichtiges. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jetzt kommt hier das Wort Wort vor. Und im Griechischen bedeutet das Logos. Das heißt unter anderem, hat mehrere Bedeutungen, hat aber auch die Bedeutung Information und Kommunikation. Ich könnte vereinfacht sagen, am Anfang war die Information. Ist sehr vereinfacht, weil das Wort noch mehr beinhaltet. Und natürlich, dieser Satz möchte uns natürlich auch noch mehr sagen als nur das über die Information. Aber es besagt uns, Information hat einen Urheber und die muss am Anfang da sein, sonst ist nichts. Ich fasse nochmal zusammen. Die Wahrscheinlichkeit, dass komplexe Organe durch zufallsgesteuerte Prozesse entstanden sind, ist astronomisch klein, könnte man sagen. Und noch viel geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich aus toter Materie von selbst Leben entwickelt hat. Und wissenschaftlich plausibelste Erklärung ist einfach, dass der Ursprung der Information in den Lebewesen ein intelligenter Urheber ist. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, der ist ganz interessant, weil man könnte jetzt sagen, ist ja ziemlich theoretisch, was ich jetzt da alles so erzählt habe vielleicht. Hat jetzt gar nicht so viele Auswirkungen auf unser Leben. Aber ich möchte jetzt einmal zeigen, dass hinter diesen Auffassungen, Schöpfung oder Evolution, Weltbilder stecken, die ganz deutliche Folgen haben. Und ich habe mir dazu Folgendes überlegt. Ich denke, es gibt drei Gründe, warum Evolution leichter zu glauben ist für die meisten Menschen. Erstens, wenn man jetzt die Bibel nimmt, da steht drin, und die ist da sehr unbequem, dass die Menschen Sünde haben und Schuld gegenüber Gott. Das ist unbequem. Und es steht auch drin, dass ohne eine Beziehung zu Gott es mit den Menschen abwärts geht. Also die Bibel erzählt die Geschichte, dass die ursprüngliche Schöpfung perfekt war. Dann hat der Mensch gesündigt, hat Misstrauen gegen Gott geäußert. Die Sünde hat die Welt verändert, indem Gott auch direkt eingegriffen hat. Und die sozusagen umprogrammiert hat, seitdem haben wir Leid und Tod in dieser Welt. Wir nennen das die gefallene Schöpfung. Und Jesus Christus kam dann und hat diese Schuld bezahlt, während sozusagen jetzt diejenigen, die nicht an ihn glauben, den ewigen Tod erleiden müssen, dürfen die Gläubigen in die neue Schöpfung. Das ist eine unbequeme Sache. Ja. Und da ist die Evolution ja viel leichter zu glauben, denn die befreit uns ja von der Schuld. Im Überlebenskampf gibt's nämlich keine Schuld. Ich kann nichts dafür, wenn ich bin halt so, wie meine Gene mich programmiert haben. Ich muss mich verteidigen, ich muss jetzt gegen den Nächsten sein. Kann ja mal sein. Also es geht ja um, die Gene bestimmen mich. Und insbesondere sagt die Evolutionstheorie, naja, kein Problem, Leute, es geht immer aufwärts. Also man könnte das schematisch so sehen, die Komplexität dargestellt versus die Zeit. Dann sagt die Evolution, es geht immer aufwärts. Von den Molekülen zu den Proteinen, zu den Pflanzen, zu den Tieren, bis zum Menschen, bis zum Übermenschen, was weiß ich. Also es geht immer aufwärts. Die Bibel sagt jetzt, na stopp, ohne Gott geht's abwärts. Nach dem Sündenfall sind Fähigkeiten verloren, nach der Sintflut weniger Arten, die Sünde hat die Langlebigkeit verringert und so weiter und so fort. Also da geht die Schere auseinander. Das war der erste Grund. Der zweite, die Bibel demütigt den Menschen, weil eine Schöpfung in 6 Tagen aus dem buchstäblichen Nichts, wer von uns kann das wirklich verstehen? Können wir eigentlich nicht. Ja? Also niemand kann das. Evolution aber, die schmeichelt ja der Vernunft des Menschen. Weil der Evolutionsprozess, den können wir ja rational verstehen. Das ist ja etwas, was unser Gehirn schon verstehen kann, diese kontinuierlichen Übergänge. Das können wir nachvollziehen. Und der dritte Punkt, warum Evolution leichter zu glauben ist, denke ich, ist der, wenn es einen Schöpfer gibt, dann ist der Mensch ja diesem Schöpfer gegenüber verantwortlich. Der Mensch kann also nicht einfach selber festlegen, was jetzt richtig oder falsch ist. Wenn ich aber jetzt an Evolution glaube, dann ist die Sache ganz anders. Dann bin ich ja letztlich nur mehr ein höher entwickeltes Tier. Okay? Und dann darf ich ja selber frei entscheiden, was richtig und was falsch ist. Also man sieht schon, ganz klar, Evolution ist wesentlich leichter zu glauben. Was bedeutet jetzt Evolution? Naja, Evolution, wenn man es jetzt wirklich bis zum konsequenten Schluss durchdenkt, bedeutet Atheismus. Man hat hier den bekanntesten Vertreter, Richard Dawkins, der schreibt sehr viele Bücher, zum Beispiel Der Gotteswahn. Und hier ist eine Aktion in England gewesen, da haben sie auf die Busse dieses Banner draufgeschrieben, There's probably no God. Es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Now stop worrying and enjoy your life. Und jetzt hören Sie auf, sich Sorgen zu machen und genießen Sie Ihr Leben. Das steht hier da. Also damit wirbt er. Er will Gott loshaben, er möchte diesen Gedanken einfach nicht haben, weil ihn das einfach in seiner Persönlichkeit, denkt er, einschränkt. Und der Professor Provine ist ein Wissenschaftshistoriker, der sich mit der Geschichte der Wissenschaft befasst und auch Vertreter der Evolutionstheorie, der bringt es ganz klar auf den Punkt. Lassen Sie mich zusammenfassen, was die moderne Evolutionsbiologie uns verkündet. Wenn ich sterbe, kann ich absolut sicher sein, dass ich tot bin. Das ist mein Ende. Es gibt keine letztliche Begründung für Ethik, keine letztliche Bedeutung des Lebens und auch keinen freien Willen des Menschen. Er hat recht. Das stimmt. Wenn ich das konsequent logisch durchdenke, ist das genau das Weltbild, das daraus resultieren muss. Aber diese Weltbilder haben Folgen. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Ich kann jetzt auf 2 Fundamenten sozusagen stehen. Ich kann auf dem Fundament der Evolution stehen oder auf dem Fundament der Schöpfung. Stehe ich auf dem Fundament der Evolution, dann sind die Standards, die ich habe, die moralischen, alle relativ. Da gibt es keine absoluten. Jeder kann eine andere Meinung haben, was gut oder was richtig ist. Generell Autorität, also jemand, der über allen steht, das wird abgelehnt. Insbesondere, wenn relative moralische Standards herrschen, kann das heißen, dass Themen wie Abtreibung oder Homosexualität und Pornografie Thema werden. Wenn Autorität abgelehnt wird, dann können Verbrechen und Anarchie zunehmen und das Problem, dass keine Verhaltensregeln da sind. Im anderen Fall aber, wenn wir jetzt von der Schöpfung reden, dann haben wir absolute moralische Standards, die eben vom Schöpfer vorgegeben sind. Wir haben die Anerkennung dieser höchsten Autorität. Und entsprechend dann auch Respekt vor dem Leben, geregelten Sex in der Ehe, Gesetze und Verhaltensregeln. Man sieht also, da geht's jetzt auseinander. Da hat's jetzt folgendes Denken. Ja? Das ist jetzt nicht nur reine Theorie. Und der Stephen Gould, wiederum sehr bekannter Vertreter der Evolutionstheorie, mittlerweile ist er schon verstorben, der hat gesagt, biologische Argumente für den Rassismus waren wahrscheinlich schon vor 1850 üblich, aber sie nahmen um ein Vielfaches zu, nachdem die Evolutionstheorie allgemein anerkannt war. Das ist jetzt ein Thema, da schaut man nicht so gern drauf in der Geschichte, was da eigentlich passiert ist. Der Professor Arthur Keyes, ein Vertreter der Evolutionstheorie wiederum, Anthropologe, also einer, der sich mit der Menschheitsgeschichte befasst, der sagt, der deutsche Führer ist, wie ich immer wieder behauptet habe, ein Evolutionist. Er hat ganz bewusst versucht, in Deutschland die Evolutionstheorie in die Praxis umzusetzen. Das ist keine Theorie, also mittlerweile gibt es davon sehr viele Bücher. Und ich möchte es jetzt ein bisschen veranschaulichen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, weil es einfach an etwas erinnert in unserer Geschichte, was nicht sehr angenehm ist, aber ich möchte es jetzt einfach bringen, weil das sozusagen eine der Folgen war der Evolutionstheorie in der Geschichte.
Der deutschen Jugend der Zukunft wünschen ist etwas anderes, als was die Vergangenheit sich gewünscht hat. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen. Was es uns gelang, dem deutschen Volk eine neue Idee zu geben und dieses Volk in diese Idee zu einen und zu einer neuen Lebensform zu führen, dies ist die größte Tat dieses Jahrhunderts für unser Volk. Ich bin nicht der Klagende, ich bin nur der Warner. Ich bin nicht der Fürchtende, sondern ich bin nur der Vorbereitende. Ich zittere nicht vor der Stunde irgendeiner Entscheidung, aber ich will sie sehen und ich will stark sein.
Also man sieht, diese Weltbilder, die haben können drastische Folgen haben, müssen nicht, aber sie beeinflussen unser Denken und letztlich unser Handeln. Und man muss sich also schon die Frage stellen, okay, so drastisch wie hier, könnte jetzt jemand sagen, ist es vielleicht nicht, kann ich nicht einen Kompromiss doch machen irgendwie? Muss ich mich jetzt entscheiden? Warum schließen sich beide Weltbilder aus? Ich hätte gerne einen Kompromiss. So denken manche, ja. Aber wenn man sich jetzt mal genau anschaut, wenn man sich den Gott der Bibel anschaut, dann ist es so, dass eine Schöpfung, wo man eine höhere Entwicklung hätte, nur auf Kosten des Todes unzähliger Individuen und Arten, dann wäre die nicht vereinbar mit Gottes Charakter, so wie er in der Bibel beschrieben ist. Weil der Gott der Bibel ist nämlich allmächtig und er braucht den Tod nicht für eine höhere Entwicklung. Während die Evolution ja das Aussterben braucht, den Tod. Im Gegenteil, der Tod ist der Feind von Gott. Der zweite Punkt ist, der Gott der Bibel ist allwissend und er ist nicht auf blinden Zufall angewiesen. Bei der Entstehung der Welt und des Lebens hat er alles geplant. Die Evolution braucht aber den Zufall, ohne Zufall geht nach ihrer Theorie gar nichts. Nichtsdestotrotz wurden in der Vergangenheit sehr viele Theorien aufgestellt, wie könnte man jetzt die Bibel mit der Evolutionstheorie verheiraten. Und besonders in England gab es sehr viele Überlegungen dazu über Jahrhunderte, teilweise heute noch findet man dieses Gedankengut. Man hat nach der Bibel ja 6 Schöpfungstage, 4000 Jahre vor Christus, nach der Bibel hat Gott die Welt erschaffen. 32 nach Christus wurde dann Jesus Christus gekreuzigt und heute, ja, eben 2012. Jetzt sind die Vertreter der sogenannten Lückentheorie, die sagen, ja, Moment, es gab einen Zeitraum von Jahrmilliarden vor der eigentlichen Schöpfung. Da klebt man jetzt und pappt man jetzt irgendwie diese Jahrmilliarden rein, damit man jetzt eben mit diesen Zeitskalen, wie sie die Evolutionstheorie verlangt, noch irgendwie zurechtkommt. Aber ist das logisch? Es ist ein Widerspruch. Und zwar, wenn man sich in 1. Mose 1,1 anschaut, dann heißt es ja dort, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Einen Satz weiter heißt es, und die Erde war wüst und leer. Und dann, ganz unten heißt es, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der 6. Tag. Also der ganze Vorgang dauert sozusagen 6 Tage. Und jetzt sagen die aber, die Vertreter dieses Kompromisslösung, da waren ja Milliarden Pause noch zwischendrin. Hätten Sie 2. Mose 20,11 gelesen, wüssten Sie, dass das nicht sein kann, weil dort steht, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Das heißt, der gesamte Vorgang hat 6 Tage gedauert. Da ist kein Platz für Jahrmilliarden. Also die Theorie kann man eigentlich sofort verwerfen. Die nächste Theorie, die aufgestellt wurde, ist, naja gut, die Tage, das sind Zeitalter. Das sind jetzt, jeder Tag dauert eigentlich Jahrmilliarden. Die Bibel meint gar nicht Tage, die meint Jahrmilliarden. Okay, kann das sein? Da gibt es jetzt einen schönen Comic, also das ist so wie hier dargestellt eigentlich. Man stelle sich jetzt mal vor, Gott hätte die Welt erschaffen. Und oh Adam, das ist so eine perfekte Welt. Ja, Eva, sie ist sehr gut, wie Gott es gesagt hat. In der Bibel steht drin, Gott schuf eine Welt sehr gut. Wenn aber jetzt vorher Jahrmilliarden gewesen wäre, dann hätte es vorher Jahrmilliarden Leid und Tod gegeben. Wie hätte Gott sowas als sehr gut bezeichnen können? Jedenfalls nicht der Gott der Bibel. Es ist ein Widerspruch in sich. Also damit kann das nicht sein. Aber man kann das auch noch ganz von einer ganz anderen Seite analysieren. Man kann sich anschauen, welche Wörter werden verwendet im Zusammenhang mit diesem Text. Und ich habe hier farblich markiert, immer wenn der Begriff Tag, Abend, Morgen oder ein Zahlwort verwendet wird. Man sieht, also die werden in Kombination verwendet, diese Wörter. Und wenn man sich genau die Bibel anschaut, dann findet man keinen Anhaltspunkt für eine symbolische Verwendung des Begriffs Tag. Hebräisch heißt es Yom. Man findet zum Beispiel 410 Mal das Wort Tag zusammen mit einer Zahl. Und da bedeutet es immer einen 24-Stunden-Tag. Oder 38 Mal Abend und Morgen, also nicht zusammen mit Tag, bedeutet dann ebenfalls an allen diesen Stellen einen gewöhnlichen 24-Stunden-Tag. Oder 23 Mal Abend oder Morgen zusammen mit Tag, ebenfalls immer einen gewöhnlichen 24-Stunden-Tag. Man findet also sozusagen überhaupt in der ganzen Bibel keinen Hinweis darauf, dass in einem solchen Zusammenhang jemals was anders gemeint sein könnte als ein ganz normaler 24-Stunden-Tag. Und damit ist eigentlich für die Bibelausleger, für die Wissenschaftler, die sich sozusagen mit der Auslegung der Bibel befassen, auch ganz klar, die Bibel kann nichts anders meinen als einen ganz normalen 24-Stunden-Tag. Man kann nichts anders reindeuten. Das ist nicht so zu verstehen. Aber es gibt ja noch mehr Widersprüche, wenn man jetzt an Evolution glaubt. Es ist ja zum Beispiel so, Gott schuf nach dem biblischen Bericht die Pflanzen am dritten, die Sonne am vierten Tag. Wenn jetzt die Tage Zeitalter wären, dann hätten die Pflanzen ja hunderte von Jahren, Millionen ohne Sonnenlicht auskommen müssen. Ist ja Widerspruch, geht nicht. Also kann nicht sein. Oder die Bibel sagt, Gott schuf die Welt in 6 Tagen und ruhte am 7. Tag. Wenn jetzt die Tage Zeitalter wären, dann wäre die biblische Sabbatlehre sinnlos. Der 7. Tag ist ja unser Sabbat oder das, wir sagen jetzt heute der Sonntag. Wir ruhen ja jetzt nicht Jahrmillionen, wir ruhen einen Tag. Und der letzte Punkt ist, den ich hier aufführen möchte, Gott schuf die Vögel vor den Landtieren, aber nach der Evolutionstheorie wären zuerst die landbewohnenden Reptilien da gewesen, aus denen sich dann die Vögel entwickelten. Also auch da ein Widerspruch. Man kann beides nicht miteinander verheiraten, das geht nicht. Ja? Das ist ein Widerspruch. Und ich finde, der größte Widerspruch aber ist eigentlich, wenn man sich anschaut, was Jesus Christus gesagt hat. Wer nämlich dann, es könnte jemand noch sagen, ich halte jetzt immer noch an meinem Kompromiss fest und ich glaube an die Schöpfung in Jahrmilliarden, aber der sollte eben auch wissen, dass Jesus Christus selber immer wieder die Richtigkeit des gesamten Alten Testaments und der Schöpfung bestätigt hat. Ich habe einige Stellen jetzt immer aufgeführt, ich möchte aber nicht im Detail darauf eingehen. Auch die Paulusbriefe im Neuen Testament bestätigen ebenfalls den Schöpfungsbericht. Also das ist darauf aufgebaut. Und das heißt letztlich nichts anderes, wenn man dem biblischen Schöpfungsbericht nicht glaubt, dann misstraut man eigentlich letztlich Jesus Christus. Man misstraut dem Sohn Gottes und man misstraut dem, der nicht lügen kann. Warum? Weil er nämlich von sich selber sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur noch mich. Er ist die Wahrheit, er sagt nicht nur die Wahrheit. Wenn ich Christ sein möchte oder bin oder denke, ich bin einer und Jesus ernst nimm und glaube, dass er die Wahrheit spricht, weil es hier so steht, dann muss ich auch alles glauben, was er gesagt hat, auch über die Schöpfung. Also das wollte ich jetzt einfach nochmal zu denken geben, verschiedene Argumente, was gegen einen Kompromiss spricht. Ich bin schon ziemlich am Ende von meinem Vortrag. Noch einmal, der Sohn, der den Papa fragt, Papa, ist das alles durch Zufall entstanden? Ich hoffe, Sie denken jetzt genauso, wie jetzt der Papa antwortet. Das denke ich nicht, Junge. Katze und Stuhl sind geschaffen. Und ich möchte noch mit zwei Zitaten möchte ich noch abschließen. Isaac Newton hat gesagt, wer nur halb nachdenkt, der glaubt an keinen Gott. Wer aber richtig nachdenkt, der muss an Gott glauben. Und der Raketeningenieur Werner von Braun, der auch das Apollo-Raumfahrtprojekt im Wesentlichen ja, ins Leben gerufen hat, hat gesagt, die wichtigste Botschaft für unseren Planeten ist, Jesus Christus hat gelebt und er ist auferstanden. Danke für die Aufmerksamkeit.